Hallo aus Duisburg heute.
Daniel, willkommen im LZPD.
Vielen Dank. Den Dank geben wir natürlich direkt weiter an denjenigen, der das hier anführt, und zwar den Direktor des LZPD, Thomas Rosen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und wir hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Wir uns auch.
Wir legen ganz schnell los, wie immer, ne?
Ja, aber ich würde ganz gern kurz klären, Thema Abkürzung.
Ja.
LZPD? Komm, Daniel.
Hast du ja letztes Mal schon gesagt, sagst du nochmal so schön.
Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste.
Kann keiner so schön sagen wie Ella,
meinst
oder?
Du, okay. So, jetzt kannst du losgehen.
Bitte.
Würden Sie eher in die Zukunft oder Vergangenheit reisen?
Zukunft.
Buch lesen oder Hörbuch hören?
Buch lesen.
Das war Ihre Lieblingssendung als Kind?
Oh.
Schnellfragerunde.
Ja. Schnelle Frage, langsam antworten. Lassie.
Nennen Sie eine Sache, die Sie nachts wach hält?
Mitunter, wenn ich wach werde, wach halten kann mich nichts. Ich schlafe sehr schnell ein. Aber manchmal werde ich wach und dann habe ich ein Thema im Kopf, was mich am Folgetag beschäftigt.
In welchem Film oder Serie würden Sie gerne einmal mitspielen?
Gleich kommt Lassie wieder.
Ja, warum denn nicht? Es ist ja nicht verboten, zweimal die gleiche Antwort zu geben. Das steht nirgendwo.
Ja, aber ich glaube, als Hund wäre ich ungeeignet. Mir fällt das echt nicht ein, das ist unglaublich.
Dann überspringen wir die, kein Problem. Gas- oder Kohlegrill? Da bin ich mir sicher, die Antwort kommt schnell.
Gasgrill.
Eher einen Tag lang in einem Zoo arbeiten oder in einem Freizeitpark mit Achterbahn?
Freizeitpark mit Achterbahn.
Heute Show oder Magazin Royal?
Magazin Royal.
Fernreise in die Sonne oder Heimaturlaub im Schnee?
Fernreise in die Sonne.
Auf einer einsamen Insel nehme ich diese eine Sache mit.
Smartphone.
Köln oder Düsseldorf?
Leverkusen.
Nicht schlecht. Welche Superkraft hätten Sie gerne?
Gelassenheit.
Wonach haben Sie zuletzt gegoogelt?
Reiserucksäcke.
Für diese vergessene Sache drehe ich sofort wieder um.
Smartphone.
Ich hätte wirklich vermutet, dass Sie es nochmal raushauen, aber insofern sehr schön, da habe ich richtig gelegen. Das war auch die letzte Antwort in der Schnellfragerunde und wir können es weiter schnell und kurz machen, Ela. Wir haben heute eine besondere Form der Vorstellung uns überlegt.
Ja, das stimmt, weil Sie, lieber Herr Rosen, dürfen sich gerne selbst vorstellen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Rosen, ich bin mittlerweile 60 Jahre alt, bin seit über 40 Jahren bei der Polizei, 83 angefangen, noch im mittleren Dienst bei der Polizei angefangen, Ausbildung, Hundertschaft, Einzeldienst in Köln und in Wuppertal, anschließend Studium zum gehobenen Dienst durchgeführt an der Fachhochschule Wuppertal, danach Landeskriminalamt, also vom Schutzpolizisten zum Kriminalpolizisten, habe da im Staatsschutz 8 Jahre gearbeitet, habe dann ein Jahr Wirtschaftskriminalität in der Behörde in Neuss gemacht, das war das sogenannte Auswärtige Jahr, dann 3 Jahre Studium für den höheren Dienst und bin dann über einen Verteilmodus in der IT gelandet, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte, fand es aber spannend und bin dann irgendwo in verschiedenen Positionen 20 Jahre hängen geblieben, um dann das LZPD als Direktor zu leiten. Das ist so die Management Summary dessen, was ich gemacht habe.
Ja, viele Stationen auf jeden Fall. Wie lange sind Sie Leiter vom LZPD?
Mittlerweile Direktor? 3,5 Jahre.
3,5 Jahre. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, Daniel, kannst du dir denn was unter LZPD vorstellen oder?
Natürlich, du hast es ja eben gesagt, du hast den Namen verraten, der steht auch hier in der Podcast-Folge, aber nichtsdestotrotz, Herr Rosen, kann es wahrscheinlich kaum jemand so gut erklären, wie Sie, was Sie hier als Direktor dieses LZPD eigentlich genau machen.
Im Endeffekt manage ich einen mittelgroßen Konzern. Wir sind ja knapp 60.000 Beschäftigte bei der Polizei. Und wir sind die Service-Dienststelle im Hintergrund. Wir machen alle Ausschreibungen, wir sind verantwortlich für 1000 Liegenschaften, also da, wo die Polizeibehörden da sind. Wir besorgen die Autos in unterschiedlichsten Formen, die Uniformen, die Waffen, koordinieren Einsätze, Hubschrauber, Pferde, Hunde und haben den Digitalfunk und die Kommunikationsstrukturen mit den Netzen, mit der zentralen IT. Also alle IT-Verfahren, die zentral laufen, machen wir auch noch. Und ich sorge dafür, dass alles schön ineinander spielt. Ich bin quasi der Uhrmacher. Die einzelnen Abteilungen sind die Zahnrädchen und ich muss gucken, dass alles in die richtige Richtung läuft, damit man draußen nicht merkt, dass wir arbeiten, weil der Service funktioniert.
Wie viel hat Ihre Arbeit, die ja zweifelsohne sehr wichtig und essentiell für die Polizei ist, weil ohne wird es nicht funktionieren, dann hätte man eben keine Diensthunde, keine Autos und was alles dazugehört. Wie viel hat das mit der eigentlichen Polizeiarbeit aus Ihrer Sicht zu tun?
Ich bin natürlich nicht operativ tätig, allerdings brauchen wir immer Leute, die sowohl ein technisches Know-how haben, wie auch Leute, die wissen, wie Polizei funktioniert, weil die Aufgabe hier ist es, beide Sachen zusammenzubringen und dann das Beste für die Kolleginnen und Kollegen in den Büros und auf der Straße produzieren zu können, sei es IT oder Uniform oder Fahrzeuge.
Ela, jetzt bist du ja tatsächlich genau auf der anderen Seite. Jetzt hören wir doch mal nach. Herr Rosen wird bestimmt interessiert sein. Passt das denn alles soweit aus deiner Sicht?
Ja, ich kann da gar nichts Negatives sagen, natürlich, weil Polizei funktioniert gut und jetzt wissen wir auch, durch wen.
Aber du hättest jetzt die Möglichkeit, hier, glaube ich, mal auf kurzem Dienstweg irgendeinen Wunsch loszuwerden.
Also wir sind kürzlich in unserer Dienststelle, ich bin ja bei der Verkehrsunfallprävention und beim Opferschutz mit Laptops ausgestattet worden und das war so unser Wunsch, der ist erfüllt, also von daher, wir haben Diensthandys, ich bin damit erstmal zufrieden. Ich kann jetzt natürlich auch nur für uns sprechen, mehr Dienstfahrzeuge wären noch ganz cool, ja.
Den Satz haben Sie noch nie gehört, oder?
Naja, wir haben ja über 11.000 Dienstfahrzeuge und sind dabei, ein Fuhrparkmanagement nochmal auszurollen, damit die Verteilung besser ist. Und ich glaube, nach den letzten Bewertungen kommen wir schon ganz gut mit den Dienstfahrzeugen aus, wie wir sie haben.
Das im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur für die FUPOs gesprochen, ne? Also für unseren Bereich. Da hätten wir gerne noch 1, 2, 3 mehr. Aber ist ja auch kein Wunschkonzert hier, ne? Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil wenn man in dem Job arbeitet, hat man ja recht wenig erstmal mit dem LZPD zu tun. Also klar, wir wissen alle, es ist eine der Oberbehörden und Sie haben es gerade selber gesagt, so eine Servicedienststelle. Aber wir haben ja wenig Berührungspunkte im normalen Dienst. Oder liege ich da falsch? War das jetzt nur bei mir so?
Ich würde es genau andersrum sehen. Sie haben ohne Ende Berührungspunkte. Wenn Sie Ihre Uniform anziehen, die Waffe anlegen, in den Wagen steigen, gucken, dass der Digitalfunk funktioniert, Ihr Diensthandy mit den ganzen Apps, dann machen Sie morgens Ihr Outlook auf, den Rechner, den haben Sie von uns. Also wir sind mit jedem einzelnen Schritt bei Ihrem täglichen beruflichen Leben dabei. So würde ich unsere Rolle sehen. Und anders als bei anderen Sachen sind wir in der Regel froh, wenn wir nicht in der Zeitung sind, weil wir immer nur dann reinkommen, wenn manchmal was Neues da ist, aber sonst, wenn was nicht funktioniert. Und deswegen bin ich immer froh, wenn alles funktioniert und wir deswegen nicht im Vordergrund stehen.
Aber das ist ja eben gerade das Schöne, was Sie sagen, weil das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, wie sehr man doch in Kontakt mit dem LZPD jeden Tag steht.
Also ohne LZPD würden Sie Ihren Dienst in Unterwäsche auf der Straße beginnen.
Das muss alles nicht
andere,
sein.
Alles andere ist LZPD.
Das möchte, glaube ich, keiner sehen.
Ich lasse euch an der Stelle hier mal weitermachen. Also.
Was bedeutet es denn für Sie als Direktor, so ein Direktor einer Landesoberbehörde zu sein? Also das ist ja jetzt nicht irgendwas Kleines, sondern schon recht groß und wichtig.
Ja, es bedeutet Verantwortung und zwar nicht nur fürs LZBD als solches und die Mitarbeitenden da, sondern auch für die Polizei insgesamt. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, der tägliche Dienst ist sehr stark bestimmt durch das, was wir hier machen. Und mir ist wichtig, dass wir das zum Wohle aller Polizistinnen, Polizisten und Beschäftigten machen. Das heißt, maximal an Eigensicherungsaspekte, an schützenswerte Sachen in der Ausrüstung denken, das Ganze auch entsprechend testen. Jede Schutzweste beispielsweise wird ja getestet auf unterschiedlichste Kriterien, bevor wir sowas ausrollen und sie das dann im täglichen Dienst tragen. Also es ist ein großes Maß an Verantwortung, aber auch ein großes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten, weil wir, und da versuchen wir halt immer die Behörden mit dabei reinzunehmen, können wir ändern und die Ausrüstung deutlich verbessern. Es wird immer mehr IT dazukommen und wir müssen halt schauen, dass wir zukünftig die Komponenten IT und Einsatz enger zusammenbringen.
Und da ist ja in den letzten Jahren wirklich viel passiert, ne? Wenn ich an die Außentragehülle denke, also ich habe ja auch noch angefangen, da gab es nur die Unterziehweste oder die dienstlichen Smartphones, mit denen man jetzt auch schon viele Möglichkeiten hat. Das ist dann ja alles auch auf Sie zurückzuführen.
Ja, auf die Behörde.
Ja.
LZPD, genau.
Ja, damit, das meine ich damit, ja.
Ja, stimmt. Und da haben wir viel gemacht und teilweise auch parallel gemacht. Und da ist es halt die Kunst und da bin ich dann wieder gefragt, die Sachen irgendwo auch immer wieder zusammenzuhalten, weil wie bei einer Marionette, nicht jeder Faden funktioniert alleine, sondern das Gesamtkonstrukt macht es. Und da sehe ich halt meine Aufgabe als Manager dieses Konzerns LZPD.
Ja. Und kann man sagen, dass Sie einen Alltag haben, so einen Büroalltag? Also wie könnten wir uns das vorstellen? Wir wissen, Polizei ist alles außer Alltag, aber nichtsdestotrotz, so einen gewissen Faden gibt es wahrscheinlich auch bei Ihnen.
Den gibt's, der ist sehr stark durch Termine bestimmt, die ich auch nicht mache. Ich gucke morgens immer rein, wo muss ich denn heute hin, was sind die Termine.
Denn gerade konnten wir ihn nicht ersparen.
Das wäre blöd gewesen.
Ja, das mache ich ja sehr gerne. Nein, aber es sind viele Termine, viele Gesprächstermine da, auch Koordinationstermine und Anfragen, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich beginne morgens immer, wenn ich im Büro bin, mit einer Frühbesprechung mit meinem Leitungsstab. Das sind die Menschen, die im Hintergrund arbeiten und mich mit allen Informationen versorgen, die für mich erforderlich sind. Ohne diese Truppe, ich kann gar nicht alles selber lesen. Das ist mein Filter. Und mit dem Filter gucke ich dann, was neben den Terminen, die da sind, ich dann noch speziell haben möchte, beziehungsweise welche spontanen Besprechungen möglicherweise noch wichtig sind, weil Sachen halt koordiniert werden müssen. Vor der EM wird es dann auch zunehmend mehr sein, weil wir da ja auch in der Federführung die Planung durchführen.
Ja, das wird sicherlich auch spannend, die Euro 24.
Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja jetzt, das können wir auch sagen, Anfang März, wo wir diese Folge aufzeichnen. Interessant, dass das jetzt für Sie natürlich schon im vollen Gange ist, so ein Großevent.
Jetzt im vollen Gange würde es beschönigen. Wir sind seit über einem Jahr komplett dran.
Ich dachte es mir fast. Ich wollte es Ihnen nur noch mal so hinwerfen.
Ja, danke.
Ich wollte Sie ein bisschen provozieren.
Danke dafür.
Macht sehr gerne, ne?
Nein, aber es ist ja berechtigt. Man sieht das auch sehr oft sehr kurz. Wir haben Spielortbehörden, 4 in Nordrhein-Westfalen, müssen dann natürlich an den Spieltagen die Spielortbehörden koordinieren mit Einsatzkräften. Unterschiedlichste Fans unterschiedlicher Kategorien werden kommen. Dann haben wir aber auch Hotels, wo die in Nordrhein-Westfalen, wo die Mannschaften wohnen, die müssen auch irgendwo betreut werden. Trainingsplätze, Anfahrwege, Abfahrwege, Fanmeilen, unterschiedlichster. Und dann wollen die Fans natürlich auch, egal ob Sieg oder Niederlage, abends noch ein bisschen feiern. Und das Ganze müssen wir kräftetechnisch mit den Kräften, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, koordinieren. Und das ist schon aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, die sich da anbieten, eine Mammutaufgabe für die Polizei dieses Landes. Und deswegen haben wir ja auch diese Urlaubssperre für die ersten beiden Wochen für alle. Und für die zweiten beiden Wochen müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber beim LZPD werden wir in ganz, ganz großer Zahl auch da komplett im Dienst sein.
Wie gelingt das trotzdem, diese Mammutaufgabe zu bewältigen?
Wir haben Kräfte und eine Kräftelage-Einschätzung und die Kräftekoordinierung bei uns im Hause. Das ist die Einsatzabteilung bei mir im Hause. Und die sind sowohl mit der Planung für Hundertschaften, für Einsatzkommandos, für Pferde, Hunde und so weiter seit längerer Zeit in Planung und schieben die Kräfte hin und her, dass alles dann auch entsprechend funktioniert. Das geht hin bis zu den Unterkünften, die natürlich auch geplant werden müssen, weil man kann nach 12 Stunden Einsatz nicht zwingend dann wieder in die Basisdienststelle fahren. Und das alles muss koordiniert werden. Konnte erst spät begonnen werden, weil die Auslosung erst im Dezember war. Wir wissen immer noch nicht final. Im März sind dann nochmal die letzten Kandidaten dabei, wie es dann aussieht. Und dann kann man erst final alles machen. Und was noch hinzukommt ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen beim LAFP in Neuss das IPCC aufbauen. Das heißt, das ist die Stelle, wo alle Vertreter der Polizeien und der anderen Behörden zusammenkommen und dort auch die Spieltage gemeinsam betreuen. Das müssen wir auch noch einrichten. Und da sind wir auch von 0 auf 100 aus einer Aula. Haben wir dann ein Communication Center gemacht. Lohnt sich auch mal, sich anzuschauen. Also insofern viele Aufgaben, viel Manpower. Aber es macht natürlich auch Spaß, wenn man hoffentlich am Ende der EM sieht, dass alles dann gut gelaufen ist.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, Sie testen das dann hier auch gerne natürlich, diese unterschiedlichen Sachen, die Sie dann sozusagen auf die Strecke bringen. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei so einem Großevent ist das ja manchmal auch schwierig, gewisse Dinge zu testen. Sind das Erfahrungswerte dann von vorherigen Großereignissen oder wie arbeiten Sie da?
Ja, wir haben viele Erfahrungswerte aus großen Ereignissen. Da sind erfahrene Einsatzführer da, die auch diese Spielortbehörden betreuen, die sich gegenseitig, also die sich untereinander austauschen und mit den Erfahrungen in Absprache natürlich mit dem Innenministerium werden die Einsatzkonzeptionen durchgeführt und erstmal gefertigt und dann durchgeführt. Mittlerweile haben wir fast einen Meter Einsatzkonzeptionen für alle verschiedenen Sachen, wenn man die übereinander stapeln würde. Und hoffe, dass wir dann wirklich entsprechend der Lage auch gewappnet sind. Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass nichts anderes links und rechts passiert, weil der Fokus natürlich auf das Einsatzgeschäft EM gerichtet ist.
Das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja, wie Sie schon gesagt haben, eine Mammutaufgabe und das alltägliche Geschäft läuft ja trotzdem auch noch weiter und die Kräfte fallen auch nicht vom Himmel. Also das alles zu bewältigen, das ist schon, ja,
also Herausforderung. Mich würde freuen, wenn nichts links und rechts daneben passiert, ja, weil dann könnte es eng werden.
Ja. Wünschen wir es uns mal, dass es so ist, ne? Jetzt sitzen Sie hier in Zivil. Trifft man Sie dann auch mal in Uniform an oder sind Sie immer zivil unterwegs?
Nee, letzte Woche Freitag bei der Vereinigungsfeier hatte ich Uniform an.
Ja. Ist dir das gar nicht aufgefallen, Eda?
Entschuldigung.
Ja, einer von 3000.
Genau. Ja, da waren schon ein paar Menschen in der Arena.
Für,
ne,
alle doch mal Indira, die wir hier grüßen an der Stelle. Ela und ich haben es ja moderiert und Herr Rosen war eben einer, der aber ziemlich weit vorne saß, glaube ich.
Ja, ich durfte schon in der zweiten Reihe sitzen.
Ja, wahrscheinlich direkt neben uns an der Bühne.
Ja, genau. Im Ehrengäste-Block. Ich saß genau in der Mitte, also war wirklich sehr schön. Wieder einmal eine sehr gelungene Veranstaltung. Und man merkt ja, dass sie das ja professionell schon das ein oder andere Mal gemacht haben. Jetzt können wir das Interview mal umdrehen. Und wie war
es? Jetzt können wir das Interview abbrechen an der Stelle.
Das haben wir auch nicht gehabt,
aber
es ist auch ganz schön.
Ja, also die Frage nehmen wir natürlich direkt auf. Also Ela, Ladies First, wie ist es dir dabei ergangen? Ich möchte dir nicht das Wort abschneiden hier während der Vereidigung.
Ich finde es großartig. Also es ist ein Wahnsinnsgefühl, weil man das ja normalerweise auch nicht macht. Und es ist auch eine ganz, ganz große Ehre tatsächlich, dass, da kann ich glaube ich für Indira auch mitsprechen, dass wir beide das machen dürfen. Ja, obwohl wir ja im echten Leben Polizeibeamtin sind und keine Moderatorin. Und das Feedback, was man im Nachgang bekommt, das ist einfach, ja, es ist ein schönes Gefühl und auch, ja, eine Wertschätzung. Ja.
Und für Sie auch immer noch Gänsehaut-Moment, oder?
Ja, besonders in diesem Jahr, weil ich ja 35 Meter unter der Arena-Decke hing. Und kann ich vielleicht mal hinter den Kulissen verraten, dass der Einmarsch hat ja dieses Jahr ausgerechnet ein bisschen länger gedauert.
Richtig, der hat sich was verzögert.
Mhm. Das war eine lange Zeit da oben für mich. Also ich habe dann, glaube ich, einfach schon 20 Minuten vor Beginn da oben gebaumelt.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt könnte es aber auch losgehen.
Okay. Zumal also, wirklich gebaumelt schon?
Ja,
oder?
Ja, also okay. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Respekt. Ich bin ja dann mit dem Höheninterventionsteam, schöne Grüße an der Stelle nochmal, in dem Fall aus Köln, gibt aber natürlich auch viele andere in NRW. Die haben mich da durch den Aufzug noch mit hochgenommen und dann einmal, man wird ja doppelt und dreifach gesichert, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, und dann bin ich dann übers Geländer gestiegen und dann hieß es so, Daniel, mach dich schon mal bereit, gleich geht's dann irgendwann los. Und dann hatte ich nochmal hochgerufen, ja, wann ist denn dieses gleich genau? Und es war dann ein paar Minuten später, aber ich konnte die Aussicht wirklich genießen und es war dann natürlich dadurch für mich nochmal, ich habe mir sagen lassen, es hatten vor mir Helene Fischer, Robbie Williams oder Lady Gaga hatten das schon mal das Gefühl und das jetzt auch mal erleben zu dürfen und da von oben runterzukommen, das war schon toll, aber das ist nicht das Einzige. Ich hätte mir natürlich auch mal irgendwie gewünscht bei meiner Einstellung, meinem Beruf, so eine feierliche Veranstaltung, das ist glaube ich eine Form der Wertschätzung, die schon schön ist.
Ja, die ist wirklich einzigartig und das ist ja auch mehrfach gesagt worden und auch im Feedback. Ich habe auch mit mehreren Auszubildenden und Kollegen gesprochen. Da kommt man immer wieder gerne hin, weil einem wirklich das den Begriff Polizeifamilie, das ist auch oft gefallen, näher bringt und man wirklich merkt, dass man Teil einer wirklich guten Gemeinschaft, einer Familie ist. Und es tut einfach gut, wenn man das einmal im Jahr dann so miterleben darf.
Ja, das stimmt.
Guck mal.
Ich würde jetzt wieder abgeben und
vielen Dank. Ich hatte drauf gewartet, aber Herr Rosen, wenn Sie das Zeichen nochmal geben, dann machen wir an der Stelle weiter und drehen den Spieß wieder um. Und fragen Sie, um nochmal im Fußballbild zu bleiben, es ist natürlich ähnlich wie bei der Europameisterschaft. Sie können dann Turniere auch nur erfolgreich bestreiten mit der richtigen Mannschaft. Wie finden Sie die denn hier im LZPD?
Ja, dazu muss ich wieder mal kurz ausholen, weil wirklich wir als Behörde wirklich etwas anders sind als der Rest der Welt. Es sind eine Polizeibehörde, wir sind aber zu 2/3 Regierungsbeschäftigte und nur zu 1/3 Polizeivollzugsbeamte. Sollte man nicht meinen. Die Mischung macht es letztendlich. Wir haben viele, viele Berufe technischer Art. Wir machen die zentrale IT, wir machen den Digitalfunk. haben viele Sachverständige da. Das sind alles Berufe oder Liegenschaftsverwaltung, Rechtsfragen, Vergabegeschichten, die nicht polizeitypisch sind, aber die das Polizei-Know-how auf der anderen Seite erfordern. Und wir versuchen halt immer, beide Berufsgruppen zusammenzubringen, um dann aus dem Wissen von beiden Sparten das Optimale herauszufinden. Das ist wie Yin und Yang, wenn die zusammenspielen, dann wird's positiv. Wenn die gegeneinander spielen, das haben wir mitunter auch, dann wird's schwierig.
Wie finden denn interessierte Polizeibeamte oder auch ja externe Zivilisten, nenne ich sie jetzt einfach mal, den Weg zu Ihnen? Über Stellenausschreibungen nehme ich mal an, ganz stupide gesagt.
Bei Polizeibeamten auf jeden Fall, aber in der Regel wird das begleitet, weil die Leute, die bei uns arbeiten, das habe ich sehr oft als Feedback bekommen, die konnten relativ wenig damit anfangen, sind dann in der Regel durch Freunde, Bekannte geworben worden und haben gesagt, okay, ich versuche das mal. Manche haben dann eine Hospitation gemacht, haben gesagt, oh, das ist ganz interessant, kann ich mir vorstellen. So kommen Polizeibeamtinnen und Beamte zu uns und alles andere läuft über Ausschreibungen, wobei wir da, das habe ich auch versucht mit zu initiieren, diese Beamtensprache der Ausschreibung, suche Sachbearbeiter in für, dann liest ja keiner mehr. Wir versuchen da auch eine andere Sprache zu nehmen, also auch das Ganze ein bisschen aufzuhübschen von dem, was wir machen und das Ganze dann auch neben den klassischen Medien in Insta, Facebook für die etwas Älteren, so wie für mich, und was haben wir noch, LinkedIn entsprechend zu posten und haben im letzten Jahr dann auch mal im Lokalradio Radiospots laufen lassen, um da Bewerbungen auch aus dem lokalen Bereich zu bekommen. Und über diese neuen Wege, Jobbörsen haben wir auch jetzt, wo wir auch teilweise auftreten, schaffen wir es, etwas mehr und breiter Bewerbungen zu bekommen.
Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, ob Sie da auch merken, dass dann da auch tatsächlich mehr Resonanz und Rückläufer sind.
Das merken wir schon, ja, gerade bei den Jüngeren. Unser Problem ist natürlich auch wie überall der Fachkräftemangel, gerade im Bereich der IT ist es besonders schwierig. Da ist es mitunter so, dass Menschen dann auch lange Jahre bei uns arbeiten, weggehen, weil irgendwo anders für mehr Geld und weniger Arbeit durchaus man auch am Monatsende entlohnt wird. Und da ist es uns wichtig, dass wir die Marke Polizei bedienen und dass wir nicht irgendwo ein x-te Spiel programmieren, was naja, keiner braucht, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, sondern dass wir, egal in welcher Funktion, für Sicherheit sorgen. Und das ist zunehmend auch vielen Leuten wichtig. Wir haben jetzt glücklicherweise es uns gelungen, Verwaltungsinformatiker einen Studiengang da hinzubekommen, wo wir pro Jahr, wenn alle durchkommen, 20 Verwaltungsinformatiker bekommen, die verbeamtet werden und bei uns in der IT dann übers duale Studium von der Pike auf lernen. Und so hoffe ich, in 3 bis 4 Jahren den Fachkräftemangel etwas ausgleichen zu können, gerade in dem Bereich.
Das heißt aber tatsächlich, Sie können da eher mit Idealismus punkten als mit vielen Geldscheinen wedeln.
Ja, mit Idealismus und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich habe im letzten Jahr das mobile Arbeiten hier deutlich ausgeweitet in den Arbeitszeiten. Morgens bis auch abends 20 Uhr kann man flexibel arbeiten, kann auch zu Hause anfangen. Wenn man dann zum Beispiel Kinder zur Schule bringen muss, dann geht man eben mal kurz raus und sagt, ich bin mal eine Stunde weg, kommt dann zur Arbeit und kann dann auch früher wieder zurückfahren und dann die Kinder abholen und dann zu Hause weiterarbeiten bis 20 Uhr abends. Das ist ein Punkt, der hier sehr positiv angenommen wird und von knapp 700 Beschäftigten habe ich mittlerweile 1000 Anträge vorliegen von Mitarbeitenden, die das gerne machen wollen. Das sind so die Punkte, die gut kommen, weil Duisburg halt ja in der Mitte liegt, aber ein großes Einzugsgebiet auch vom Niederrhein her. Das heißt, viele fahren und Duisburg im Moment durch die vielen Baustellen auch sehr schwer erreichbar ist.
Aber das unterscheidet Sie ja wirklich von einigen anderen Einsatzbereichen der Polizei, wo man Homeoffice vielleicht ein bisschen schwieriger umsetzen kann.
Das stimmt. Wir haben nur den Vorteil, dass wir über unsere Verwaltungstätigkeiten da deutlich flexibler sind als die klassische Polizeibehörde. Und das müssen wir halt nutzen, um halt uns attraktiv zu machen, weil über Tarif und Vereinbarung ist es schwierig und monetär können wir nur das zahlen, was wir zahlen dürfen.
Ja, aber gerade auch im Homeoffice merkt man ja selber, wenn man es dann mal gemacht hat, dass man da teilweise auch besser und effizienter arbeiten kann, als wenn man vielleicht wirklich im Büro ist. Ne?
Da bin ich auf die Antwort von Herrn Rosen gespannt jetzt, wie Sie es sehen.
Ich versuche das selber einmal in der Woche zu machen. Ich komme auch vom Niederrhein, fahre auch täglich 75 Kilometer, muss dann immer über diese Baustellenbrücken, macht auch nur beschränkt Spaß. Und wenn ich zu Hause arbeite, ist der erste Stressfaktor der Anreise nicht da. Und wenn ich abends das Notebook zuklappe, dann muss ich nicht gucken, wie ich das jetzt mache. Und zwar fahre ich nach Google Maps nach Hause, wenn es halbwegs geht, fahre ich. Und dann arbeite ich auch schon mal eine Stunde zu Hause noch oder fahre später halt. Dann bin ich zu Hause und das ist für alle, für mich natürlich selber, deutlich entspannteres Arbeiten als andersrum. Und über die Videokonferenzen, wenn man nicht gerade WebEx über WLAN aus dem Hotel macht, wir haben da, glaube ich, eine relativ sichere Möglichkeit, das durchzuführen, haben wir auch flexible Arbeitsmöglichkeiten, die nicht immer eine Präsenz erforderlich machen.
Aber auf jeden Fall Team Homeoffice haben wir rausgehört, weil das finde ich ja ganz interessant, weil es sehen ja auch unterschiedliche Führungskräfte ganz anders, aber Sie scheinen da schon dem Ganzen sehr offen entgegenzustehen.
Ja, absolut.
Das macht Sie ja als Arbeitgeber sehr attraktiv, bestimmt für die einen oder den anderen. Was gibt's noch, was das LZPD als Arbeitgeber attraktiv macht?
Die vielfältigen Aufgabenbereiche, die wir haben und die Gestaltungsmöglichkeiten immer dazugehören. Ich nehme mal ein Beispiel in der IT, ist es dann nicht nur, dass wir über einen Bestand reden, sondern dass wir auch neue Sachen versuchen zu konzipieren, Arbeiten zu erleichtern. Dann haben wir ja das InnoLab relativ neu eingeführt.
Kennen wir natürlich schon, schöne Grüße, ja. Waren auch schon hier zu Gast.
Ja, er war auch schon da, habe ich auch gehört. Ja, ja, da können wir mit der Industrie frühzeitig zusammenarbeiten. Polizei sagt immer, vor die Lage kommen, das schaffen wir nicht mehr in der IT. Mit der Lage schwimmen wäre für mich schon ein Fortschritt und nicht immer nur reagieren. Da, guck mal, KI müssen wir uns riesig Gedanken machen, wie wir damit umgehen, wie wir Datenmassen bewältigen. Es werden immer mehr. Und Streifenwagen der Zukunft ist auch ein gutes Beispiel. Das ist ja nur ein Designobjekt. Aber auch da sieht man mal, dass das LZPD als Haus insgesamt betroffen ist. Wenn wir Autos ausschreiben, ist meine Zentralabteilung für die Ausschreibung dabei. Die rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, die rechtlichen Gegebenheiten, die wir haben, neben den technischen Möglichkeiten, das sind die Einschränkungen, die müssen wir auch entsprechend bewerten. Das ist meine Abteilung 1. Die 2 macht die IT ins Fahrzeug rein. Die 3 beschafft die Fahrzeuge. Die 4 sagt, was einsatztaktisch rein muss. Und die 5 sorgt dafür, dass die Kommunikation über den Digitalfunk funktioniert mit der ganzen Technik, die sonst noch drin ist. Also das ist ein Beispiel dafür, dass das Arbeiten wirklich sehr komplex ist, aber auch sehr spannend.
Das klingt auf jeden Fall sehr danach, ne? Passt jetzt irgendwie gar nicht dazu, aber brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. War das immer Ihr Ziel, Direktor vom LZPD zu werden? Oder wie kam es dazu? Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie jetzt in dieser Funktion sind?
Ja, also nee, mein Ziel war es nicht, weil das war ganz weit weg. Ich bin ja, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, durch Zufall eher in die IT gerutscht, fand es dann spannend, habe dann einige Jahre im SZPD, dann LZPD gearbeitet, habe dann im Ministerium 5 Jahre gearbeitet, war da Referent für IT-Angelegenheiten und verschiedenen Gremien dabei und bin dann wieder zurückgekommen 2018. Um aus 2 Abteilungen, IT, IT-Betrieb und IT-Anwendungen, eine Abteilung zu machen. Und währenddessen ging der damalige Direktor des LZPD etwas frühzeitiger in Pension. Und ich wurde dann gefragt, ob das eine Option wäre und wie ich mir das vorstellen würde, diese Aufgabe zu übernehmen. Und für mich war das deswegen reizvoll, weil bislang immer nur Einsatzfachexperten das LZPD geleitet haben. Und ich wäre der Erste gewesen oder bin jetzt auch der Erste, der aus einer IT-Vergangenheit mit der Geschichte Polizei kommt. Und da meiner Meinung nach IT und Polizei gerade im LZPD immer enger zusammenwachsen, auch für das, was wir produzieren, war das für mich eine große Herausforderung und natürlich auch eine Ehre, gefragt worden zu sein. Und deswegen habe ich das gerne übernommen.
Wollte ich gerade sagen, da hat man Sie ja nicht ohne Grund gefragt.
Ich hoffe.
Bestimmt nicht, da bin ich mir fast sicher.
Was sind denn neben der Europameisterschaft im Fußball sonst noch Herausforderungen, die Ihnen hier tatsächlich bevorstehen mit dem LZPD? In nächster Vergangenheit, sagen wir erstmal vorsichtig.
Ja, die Herausforderungen werden jetzt sein in den nächsten Jahren mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln den hohen Standard, den wir jetzt erreicht haben, über die letzten Jahre auch zu halten. Es ist ja immer am Anfang etwas leichter, investiv zu denken. Dann ist alles neu und nach einer gewissen Zeit, nehmen wir mal die Smartphones, nach 3 bis 4 Jahren müssen wir natürlich reinvestieren. Und das sind Gelder, die für die Entwicklung dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Fahrzeuge müssen immer wieder ausgetauscht werden und das sind Dauerherausforderungen, immer wieder zu schauen, dass für die Kolleginnen und Kollegen das Neueste beschafft wird und die Haushaltsmittel dafür auch entsprechend zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite müssen wir investieren in Sachen, die nach außen hin gar nicht sichtbar sind. Ich nenne mal ein Beispiel IT-Sicherheit. Haben wir ja jetzt wieder mal gehört, was alles passieren kann. Und damit wir halt nicht so in die Presse kommen, müssen wir zunehmend Geld in die Hände nehmen, weil die Gegenseite natürlich auch zunehmend professioneller agiert. Und da möchten wir ungern in der Zeitung sein. Und deswegen müssen wir mehr ausgeben, ohne dass wir das verkaufen können. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch KI. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Immer mehr Daten werden vorgehalten bei, dann nehmen wir mal das unsägliche Beispiel, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wenn also eine Serverlandschaft mal ausgehoben wird, dann sind das Petabyte an Daten, also ganz viele Nullen dahinter und die müssen natürlich alle ausgewertet werden. Und wenn das alles Sachbearbeitung machen würde, dann würden über Jahrzehnte kein Streifenwagen mehr auf der Straße sein. Also müssen wir gucken, dass wir da vorselektieren können, um dann der Sachbearbeitung, die schon sowieso schwierige Aufgabe, über einen Filter wirkliche Sachen zu präsentieren, wo man dann auch Erfolgserlebnisse hat. Und im Endeffekt müssen wir auch schauen, dass Opfer, die vielleicht aktuell noch misshandelt werden, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch möglichst früh aus den Situationen rauskommen. Und dazu brauchen wir KI, weil die Daten einfach gar nicht mehr auswerten können. Das funktioniert nicht.
Ich wollte es gerade sagen, weil jeder, der mal irgendwie so ein bisschen Telefonmitschnitte oder so. Ich habe in meinem Rahmen des Praktikums bei der Wirtschaftskriminalität habe ich eine Tonbandaufzeichnung auswerten sollen. Die hat ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Da waren 5 verschiedene Stimmen drauf zu hören. Ich weiß nicht, wie lange ich da dran gesessen habe. Das war für mich natürlich neu, aber das ist ja gar nicht machbar. Das ist ja genau das, was Sie sagen. Oder Bildmaterialien. Da kann man letztendlich gar keine Kolleginnen über oder Kolleginnen überall hintersetzen, weil sonst kommt man zu nichts anderem mehr, ne?
Ja, genau. Ja. Man hat möglicherweise Tatverdächtige, dann muss eine KI über Gesichtserkennung und andere Möglichkeiten schon mal vorselektieren. Dann gibt es Möglichkeiten, auch Räume zusammenzustellen und so weiter und so fort. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht darum, dass das wirklich hilfreich vorselektiert wird. Auch vielleicht, wenn mal dadurch nur die 99-prozentige Lösung gefunden wird. Alles andere ist aber definitiv nicht machbar. Und es muss natürlich alles aussortiert werden, was schon seit Jahren im Netz getauscht wird und was bekannt ist. Ob da nochmal diese 3 Bilder dazukommen, würde dann im Endeffekt auch den Kohl nicht fett machen.
Ja, an der Stelle auf jeden Fall mal das Thema KI wirklich positiv konnotiert, weil häufig ist es ja so, dass viele Menschen sich, glaube ich, auch Sorgen machen. Werde ich jetzt hier und da ersetzt durch KI? Habe ich da irgendwie weniger Aufgaben? Aber das sind ja nun Aufgabenbereiche, die Sie angesprochen haben, was den Kolleginnen und Kollegen ja, glaube ich, wirklich zugutekommt.
Ja, genau. Man darf KI natürlich auch nicht frei laufen lassen. Es gibt immer eine Form von KI, wo man die Leitplanken auch setzt. Und das ist natürlich das, was wir mit Datenschutz und anderen Sachen natürlich auch beachten müssen. Aber wenn wir diese Leitplanken haben, hilft uns KI durchaus schneller zu polizeilichen Ergebnissen zu kommen. Und da sind wir auch im offenen Austausch mit Datenschützern, weil ich glaube, dass wir nichts verstecken müssen, sondern dass der offene Umgang mit dieser neuen Technologie dann Ängste nimmt und alle das gleiche Ziel haben.
Apropos neue Technologie, ich hatte ja nun die Ehre, auch in dem Streifenwagen, in einem Streifenwagen der Zukunft schon mal Platz nehmen zu dürfen. Zum Glück auch nicht hinten rechts, da darf man ja nicht so gerne sitzen im besten Fall, sondern vorne rechts als Beifahrer. Und ich fand das schon sehr spannend, weil da ja auch logischerweise schon weitergedacht wird. Aber inwiefern ist das für Sie, Herr Rosen, manchmal auch wirklich eine Herausforderung oder gar nicht so leicht, im Prinzip manchen Leuten zu erklären, das braucht's aber hier, wenn der Gegenüber das vielleicht gar nicht so sehr erkennt, schon ein paar Jahre weiter und sagt, wofür brauchen wir das denn? Streifenwagen der Zukunft.
Ja, das gebe ich Ihnen recht. Es ist schwer zu erläutern manchmal. Und in einem Streifenwagen der Zukunft, es gibt nur den einen, das ist der einzige Prototyp, ne, für alle Haushälter.
Ich wollte es größer machen als
es ist. Nein, es gibt nur den einen, das ist ganz bewusst so gemacht. Na, naja, dann müssen wir gucken, welche Technologien haben wir zur Verfügung. Und das ist ja oben in dem Blaulicht, sage ich jetzt mal, verbaut, relativ viel Technik. Ich kann Abstand, Straße, also ich kann Absperrung machen mit entsprechenden Lichtleisten, ich kann Gurtkontrollen machen, Handy und so weiter, Geschwindigkeit, das ist alles machbar. Und wir müssen natürlich schauen, wie entwickelt sich das Ganze, weil wenn wir die Ausrüstungsgegenstände, wie wir sie im Moment haben, immer weiter noch in den Autos platzieren wollen, dann sind wir bald mit dem Lastwagen unterwegs. Wir dürfen aber auf der anderen Seite nicht auf Sicherheit verzichten. Und das ist jetzt die Gratwanderung. Dass wir Fahrzeuge finden, im Moment fahren wir ja Vito und S-Max, die vielleicht etwas kleiner sind und trotzdem den Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit bieten, die diese Fahrzeuge auch haben. Das heißt, was können wir elektrisch abbilden? Absperrungen, Lübecker Hüte, da kann man möglicherweise auch elektronisch abbilden, wo wir weniger mitnehmen müssen, wo wir dann auch eine größere Flexibilität an Fahrzeugen haben, die wir auswählen können. Das sind alles Sachen, die für uns wichtig sind. Dazu gehört allerdings auch, wenn wir zum Einsatzort fahren, auch das ist Teil des Projektes, wird uns kein Navigationssystemanbieter eine Wegstrecke entgegen der Einbahnstraße anbieten, die wir aber benötigen, um schnell dahin zu kommen.
Das hat mir auch sehr gut gefallen im Wagen der Zukunft.
Ja, deswegen wird das auch nur für Polizei sein, nicht für andere.
Schade.
Nein, aber das sind alles Punkte, die sind Teil der Studie. Ja. Und daraus entwickelt sich aus dem, was möglich ist, das, was rechtlich erlaubt ist und daraus das, was zukünftig Auto sein wird, in Verbindung mit der IT.
Ja, super spannend. Aber warte, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte, du willst doch Polizeipräsident werden, haben wir jetzt schon oft genug gehört. Vielleicht kommst du dann ja doch noch in den Genuss.
Du wirfst mir das immer wieder an den Kopf. Ich habe das irgendwann mal einmal scherzeshalber gesagt.
Ich sage es ganz charmant,
bitte.
Und dann
wird man immer wieder... Herr Rosen schüttelt auch zu Recht mit dem Kopf an der Stelle.
Nein, ich schüttel nicht. Ich überlege noch gerade. Ich glaube, einige Polizeipräsidentenstellen sind noch frei. Ne?
Ich weiß gar nicht, ziehen sich warm an, dachte ich schon, sagen Sie jetzt.
Ja, aber der Minister Reul, vielleicht bewerben sich doch mal.
Ja, ich habe es ja extra mal auf der Vereidigung auch erwähnt.
Ja, ich habe die Lacher gehört in den vorderen Reihen. Frechheit, aber
ich auch.
Ich bin ja noch jung.
Nein, aber das klingt alles super spannend. Es gibt natürlich bestimmt auch Abteilungen oder Aufgaben, die man gar nicht beim LZBD vermutet, die sie aber haben. Fällt Ihnen da spontan was ein?
Ja, die Krankenkasse der Polizei.
Die freie Heilfürsorge.
Die freie Heilfürsorge, genau.
Ja, das stimmt. Ja.
Die haben wir für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten auch bei mir in Abteilung 1. Und die haben auch zu tun, indem sie praktisch die Abrechnung für Polizistinnen und Polizisten machen, die Anträge genehmigen oder nicht genehmigen. Dann haben wir die Aufgabe, wir haben ein zentrales Medikamentenlager. Da werden die Polizeiärztinnen und Ärzte mit ausgestattet, mit Medikamenten und sind auch zuständig für die Ausstattung medizinischer Geräte bei den Polizeiliegenschaften. Also insofern, auch das machen wir beim LZBD. Und ich glaube, das vermutet man nicht zwingend in einer Polizeibehörde.
Nee, nicht unbedingt, tatsächlich. Aber das ist ja auch eine Riesenaufgabe dann. Also jeder Polizeibeamte, Polizeibeamtin ist in der freien Heilfürsorge versichert. Und ja, es sind einige. Da kommt bestimmt ein bisschen was zusammen.
Ja, das stimmt. Ich meine, dass es knapp 100 Millionen sind, die da im Jahr dann auch immer entsprechend fließen für Behandlungen und ähnliche Sachen, Kuren.
Ja. Auf jeden Fall schon wieder viel gelernt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und bei all dem, was wir jetzt wirklich gehört haben, wie kleinteilig die Aufgabenbereiche hier sind, würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn Sie jetzt einen neuen Menschen wildfremd kennenlernen, irgendwo in der Kneipe oder wo auch immer, und Sie sich ernsthaft vorstellen, wie erklären Sie denn, was Sie genau machen? In zwei Sätzen.
Ich lasse das in der Regel, weil das geht nicht in zwei Sätzen.
Das macht dann an der Stelle Sinn, ne? Ich hätte schon, weil ich finde es ja unheimlich. Ja. Es ist ja, wenn man es wirklich machen will, da muss man sich schon Zeit nehmen, oder? Weil das ist nicht mehr eben, ich arbeite bei der Fliegerstaffel oder so.
Ja, genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich das jetzt erklären wollte. Entweder hören die Leute total interessant zu und der Rest des Abends ist erledigt, oder die pennen ganz schnell ein und der Rest ist auch erledigt.
Das glaube ich kaum.
Kann naja, ich mir nicht vorstellen. Aber es ist schwer. Also ich versuche das immer zu erklären mit einer Managerfunktion, um die zentralen Services für die Polizei von bis zu erledigen. Also wenn dann Fragen sind, dann immer gerne, aber meistens war es das dann.
Du wolltest gerade sagen, da.
Nicht schlecht, ja.
Genau, ich musste gerade schmunzeln, als du gefragt hast, ernsthaft, weil gibt es auch nicht ernsthaft seinen Job erklären? Also
ja, ich glaube, also wie Herr Rosen es gerade angedeutet hat, man muss ja auch Lust darauf haben, dann das im Prinzip so dezidiert zu erklären. Und ich kenne das auch manchmal, wenn man irgendwo ist in einem Smalltalk außerhalb auch von Nordrhein-Westfalens gerne mal und man wird dann gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Dann ist man dann, wenn man sagt, Lehrer, ist man relativ schnell fertig. Ja. Und wenn ich jetzt dann meinen, ich weiß gar nicht, ob man Beruf nennen kann, aber wenn ich, sag ich mal, meine Jobbezeichnung dann näher erklären würde, dann glaube ich, ist das ähnlich wie bei Herrn Rosen auch, führt das zu mehreren Nachfragen oder die Leute sind direkt weg?
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, weil ich auch wirklich täglich noch Details darüber lerne, was wir alles machen. Ich will mal ein Beispiel von der Vereidigungsfeier wieder nehmen. Ja. Da ist ja immer eine schöne Tradition, dass die Polizisten in ihren verschiedenen Funktionen auf die Bühne kommen. Dann ist die ganze Bühne von links bis rechts voll von Polizisten. Ja. Und die haben Schuhe, Hosen, ganz unterschiedlichster Art an, vom Taucher bis zum Höheninterventionsteam. Ja, und alle Sachen, die beschaffen wir. Die testen wir, die machen wir eine Qualitätssicherung. Und das ist ja nur ein Segment aus einer Abteilung. Und mich macht das dann immer stolz zu sehen, wie das dann funktioniert und wie die Menschen dann auch ausgerüstet sind, um auf der Straße ihren Dienst zu machen. Und also neben der Feier ist das für mich immer der Moment, wo ich dann immer stolz auf mein Haus bin.
Mhm. Ja, das können wir vielleicht kurz an der Stelle einschieben, wo ich Ihnen da bis heute noch dankbar bin, ist der Dreh der Kommissar-YouTube-Serie bei den Diensthunden, dass Sie auch tatsächlich hier für den Oberarm diese Sachen zum Beißschutz anfertigen. Dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar.
Ja, ich habe ja gesehen, wie sie draußen an den Hunden vorbeigegangen sind und muss sagen, das scheint ja einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben.
Den Eindruck hatte ich auch an den Pferden, nicht wahr?
Ja, aber es will ja trainiert werden. Du konntest es ja nicht hören. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja so, normalerweise, habe ich mir dann auch sagen lassen, machen das ja Polizistinnen und Polizisten, die dann auch mal herhalten müssen, weil die Hunde müssen ja trainiert werden und sozusagen den im besten Fall Oberarm dann hinhalten. Bei uns war das aber so, kann man vielleicht auch mal behind the scenes so ein bisschen sagen, der Hund hatte erst unsere Kamerafrau damals im Visier.
Das ist nicht gut, weil sie hatte wahrscheinlich keinen Beißschutz.
So ist es. Und dann haben wir nochmal ganz kurz einen zweiten Versuch gestartet und der ist dann gut gegangen. Da ist er dann auf mich hin zu. Aber das sind ja alles so Dinge, wo wir mitten im Thema sind, die müssen Sie ja hier alle mitdenken, durchdenken. Das ist ja so kleinteilig, wirklich, da können wir noch stundenlang drüber sprechen.
Genau, das ist der Hund, der dann praktisch verteidigt. Und dann gibt's ja noch die Sprengstoffspürhunde, die trainiert werden müssen, die Datenspürhunde und so weiter und so fort. Diensthundwesen ist jetzt von der Sache her beim LAFP in der Ausbildung ja angesiedelt. Wir sind nur für die Kräfteverwaltung dann zuständig, aber es ist halt sehr, sehr facettenreich. Da könnte man, glaube ich, eine Serie drüber drehen.
Sollen wir unsere Abschlussfrage stellen oder hast du noch was auf dem Herzen?
Ila, es wäre die Fast-Abschlussfrage. Mal
die
gucken, ob man da was einfällt. Damit,
ja. Ich stelle sie einfach mal. Herr Rosen, was würden Sie denn angehenden Polizistinnen und Polizisten mit auf den Weg geben?
Ja, dann kann ich nur viele Sachen wiederholen, die auf der Vereidigungsfeier gesagt worden sind. Es ist so, dass man als Polizistin und Polizist eine wichtige Aufgabe hat, für die Sicherheit in der Gesellschaft zu sorgen, für das Sicherheitsbewusstsein und das Sicherheitsgefühl der Bürger und für eine gewisse Stabilität. Das ist eine Aufgabe mit ganz, ganz hoher Verantwortung und bezieht sich nicht nur auf den Dienst, sondern auch immer auf die Freizeit, weil das weiß jeder. Wer weiß, dass man Polizist ist, wird auch auf dem Beruf ständig in der Freizeit angesprochen. Also ähnlich ist das wie mit dem Arzt, mit dem Lehrer weniger.
Das haben Sie gesagt. Also, ja.
Dabei ist es auf der anderen Seite auch wichtig, neugierig zu bleiben, auf Menschen zuzugehen und vor allen Dingen zu reden. Weil Kommunikation ist das A und O. Das ist das, was ich bei mir auch immer erzähle in der Zeit der E-Mail-Flut. Leute, schreibt nicht, ruft an, redet miteinander, geht in die Büros und dann kommt ihr in Kontakt und dann wird alles besser.
Ja, das stimmt. Sprechenden Menschen kann geholfen werden, ne? Hat man früher schon immer gesagt.
Und stimmt heute noch.
Stimmt heute noch. Und Ila, ich weiß, das war eigentlich deine Lieblingsabschlussfrage, aber du gestattest mir heute ausnahmsweise doch noch eine hinterherzuschießen.
Ja, selbstverständlich.
Herr Rosen, was machen Sie denn eigentlich nach Ihrer Tätigkeit als Direktor vom LZPD?
Wenn ich in Pension bin oder wenn ich Feierabend habe?
Ja, erstmal das Erste.
Also wenn ich in Pension bin, dann würde ich etwas mehr Sport machen, vielleicht mit dem Golf anfangen, das habe ich immer aufgeschoben, und mehr verreisen, als es mir jetzt möglich ist.
Das heißt aber tatsächlich, Sie können sich durchaus vorstellen, dass hier als letzte Polizeistation, weil Sie haben ja einige tatsächlich in Ihrer Vita stehen, dass das wirklich auch die letzte war. Man kann es ja nicht immer planen, habe ich jetzt gelernt im Laufe der Zeit.
Das stimmt, aber so viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr.
Was sagen Sie jetzt?
Nein, aber mein Plan ist es, in der Funktion in Pension zu gehen und dann ja, etwas mehr Freizeitkultur dann auch leben zu können.
Und dann kommen wir noch zur Abschlussfrage nach Feierabend. Was machen Sie da?
Dann versuche ich, den Sport auch noch zu machen, den ich mir immer vornehme. Das gelingt mal mehr, mal weniger. So laufe ich auch, so versuche ich einmal in der Woche hier im Innenhafen meine 10 Kilometer noch zu machen, bevor ich nach Hause fahre.
Ja, und das unterscheidet uns dann. Bei mir sind es allenfalls mal 10.000 Schritte. Aber von 10 Kilometern bin ich da noch ein bisschen entfernt.
Ja, aber komm, du machst doch auch tolle Sachen so mit in Badelatschen bis nach Weeze laufen oder was war das?
Also zum Beispiel.
Ja, du machst doch auch schon viel.
Bin auch unterwegs.
Ja.
Aber wir bedanken uns sehr bei Thomas Rosen, dem Direktor des LZPD hier in Duisburg und vor allen Dingen auch für einen Satz, den ich in meinem Leben, glaube ich, nie wieder vergessen werde, weil es passt so gut wirklich, wie ich finde, zu meinem auch ganz persönlichen Lebenslauf bisher. Schwimmen mit der Lage. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Ciao. Aus Duisburg. Tschüss.
Tschüss.
Kommissar Danger, der Podcast.